Weigel Mobility Stories, der Podcast mit Jan-Hendrik Switer und Luigi Savignano.
Herzlich willkommen zu dem Podcast von den Weigel Mobility Stories. Mein Name ist Jan-Hendrik Switer. Ich bin der CEO von Weigel. Und heute wieder mal mit mir da ist
Luigi Savignano, Leiter der Marketingabteilung.
Luigi, willkommen zurück. Schön, dass wir beide wieder zusammensitzen.
Ja.
Ja, also wir sind jetzt im Jahr 2024 und das war für die Firma Weigel für uns ein extrem spannendes Jahr. Wir haben uns in vielen Bereichen sehr, sehr weiterentwickelt und aus dem Nichts heraus eine komplett neue Business Unit kreiert. Luigi, du warst von Anfang an dabei. Spannendes Jahr, würde ich sagen.
Sehr spannend. Also ich kann es auch nur so genau sagen, wie du es gesagt hast. Es ist echt viel. Es bewegt sich viel, aber es geht immer nach vorne, sehr schnell. Und ich denke, wir sind fast da, wo wir sein möchten.
Und wir gehen wieder zurück zu unseren Roots. 1920 wurde die Firma Feigl gegründet, 1925 die erste Doppelbedienung. Und wir haben uns im Jahr 24 intensivst mit dem Fahrschulmarkt beschäftigt und haben gesagt, was ist der Impact von der Firma Feigl in diesem Markt? Wir können ja mit Stolz sagen, dass Wilhelm Feigl damals 1925 den Fahrschulmarkt gegründet hat. Und die Challenges, die diese Industrie gerade sieht, die haben wir aufgefasst und haben gesagt, Mensch, als Mitgründer dieser Industrie sollten wir oder meinen wir, dass wir auch Lösungen liefern können. Ja. Und ja, daraus ist bei uns eine ganz neue Geschäftseinheit entstanden. Simply heißt diese, geht im Januar 2025 auf den Markt. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu unseren Mobility Stories, weil genau diese Menschen, der Christian, mit dem wir heute sprechen und mit dem wir die Mobility Story gemacht haben, uns angetrieben haben, in die Zukunft zu blicken und zu sagen, wie sieht die Fahrschulindustrie in den nächsten 10 Jahren aus?
Ja, genau. Christian ist ein Fahrlehrer in die Fahrschule Emotion in Passau. Die sind eine sehr innovative Fahrschule. Also die haben echt mit Digitalisierung, es ist nicht nur ein Wort, sonst es ist richtig, richtig drin in ihrem Geschäft.
Ja, spannend. Extrem spannend. Ich bin hoch motiviert, das Ganze weiter voranzutreiben, um den Change in unserer Industrie zu begleiten und auch die Fahrlehrer und die Fahrschüler mit an die Hand zu nehmen in die Zukunft. Und ich würde sagen, jetzt hören wir mal rein. Gehen wir mal rein in den Podcast. Ja, Christian, dann springen wir mal rein in die Fragen, die wir an dich haben. Wann hast du denn deinen Führerschein gemacht und welches war dein erstes Fahrzeug? Das würde uns jetzt wirklich im ersten Schritt mal interessieren.
Ich habe meinen Führerschein erst mit 21 gemacht, also ich bin relativ spät zum Führerschein gekommen. Also ich habe vorher immer Zugbahn und war bei der Bundeswehr und bin überall mit dem Zugbahn hingekommen. Und irgendwann gab es mal ein Wochenende, wo ich fast 36 Stunden mit dem Zug auf der Bahn stand. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's mir, das will ich nicht mehr. Autoführerschein und da ich bei der Bundeswehr schon war, habe ich dementsprechend Geld verdient. Und dann kam mein erstes Auto und das war halt ein Opel Vectra 1,816 V Irmscher. Der letzte, der bei Irmscher vom Band gelaufen ist. Der allerletzte. Und danach kam ein Opel Insignia, nee, Opel Signum hieß er damals. Das war das zweite Auto. Das dritte war dann wieder ein Opel Vectra. Das vierte war auch ein Opel Vectra. Und dann habe ich die Marke verlassen. Dann habe ich Opel verlassen, weil da ist mir Opel zu teuer geworden. Also wirklich so. Es ist wirklich ernst gemeint, weil das war unverschämt, was die aufgerufen haben am Preis. Da wollte ich mir ein Insignia kaufen. Die wollten von mir knappe 60.000 Euro für das Auto. Und ich sagte, nein, never ever. Und dann bin ich gewechselt. Zuerst zu Alfa Romeo, ein kleiner Mito. Parallel hatte ich noch ein Motorrad. Mein erstes Motorrad war eine Honda CB 500 in Silber. Mein zweites Motorrad war eine Supersportler, eine Suzuki GSX 1100 XX. Und dem Vorbesitzer waren die 160 PS zu wenig. Der hat es ein bisschen tunen lassen. Dann habe ich irgendwann mit dem Motorrad gesagt, okay, mit dem zerrennst du dich irgendwann, weil das Ding hat zu viel Leistung, habe es verkauft, habe mir den kleinen Alfa Romeo gekauft, wegen meinem Sohnemann damals. Den habe ich dann irgendwann auch wieder verkauft und bin mir nochmal größer geworden. Dann kam der Hyundai i30, das war dann das Fahrzeug danach. Nach dem Hyundai i30, da war ich ja schon mit meiner jetzigen Frau zusammen, das war dann den Hyundai Tucson. Und der neue Tucson, der steht auch bei mir vor der Haustür. Also ich kann dir wirklich die Hierarchieliste meiner Fahrzeuge, die ich in meinem Leben irgendwann besessen habe, wirklich haarklein durcherzählen. Ich habe wirklich Fotos von allen meinen Fahrzeugen, die ich je besessen habe. Ja, wirklich von allen. Von allen Motorrädern, von allen Autos, die wirklich mir gehört haben.
Perfekt, super. Sehr spannend. Ich muss sagen, mein erstes Fahrzeug, was ich auch gekauft habe, war ein 1998er VW Jetta K2. Den habe ich damals für $2,500 in Amerika gekauft, als ich drüben dann gearbeitet hatte. Ich glaube, diese ersten Fahrzeuge wird man nie vergessen. Ich war schon immer auch bei uns auf dem Land, war natürlich Führerschein das große Ding. Das ist das Erste, was du machen musst, sobald es geht. Aber ich hatte nie drüber nachgedacht, dann auch wirklich Fahrlehrer zu werden. Ja? Also wie bist du dann zu dem Punkt gekommen? Du hast offensichtlich ja eine große Beziehung auch zu Fahrzeugen, die dir auch schon mal gehört haben. Aber wie bist du dann dazu gekommen zu sagen, so, ich werde jetzt Fahrlehrer?
Ich war bei der Bundeswehr und bei der Bundeswehr musste ich für meine Verwendung viele Führerscheine machen. Also ich musste bei der Bundeswehr dann nachholen, meinen CCE-Führerschein, meinen A-Führerschein, die musste ich alle bei der Bundeswehr machen. Und da hatte ich das Glück, dass ich zwei Fahrlehrer gekriegt habe, ich drücke es jetzt mal so ein bisschen anders aus, das waren Fahrlehrer, so wie ich es mir vorstelle. Die waren locker, die waren mit Hobby dabei, die haben Spaß gehabt, die haben mich gedriezt, die haben mich gefördert, die haben mich geschoben. Ja, die haben gesagt, komm, mach jetzt. Und am Ende haben sie sogar vorgeschlagen, hey Christian, willst du nicht einfach mal Verwendungsreihenwechsel machen zum Fahrlehrer? Du bildest jetzt schon während der Fahrschulausbildung andere Fahrschüler von uns aus, weil wir auf Nacht nicht mehr wollen, aber die müssen die Technik beim LKW bestehen. Du gehst mit denen nachts in den LKW rein, machst mit denen die Technik. Bleib doch einfach bei uns. Na ja, damals gesagt, nö, und dann irgendwann kam halt das Ende der Bundeswehr. Und da habe ich dann gesagt, was machst du denn jetzt eigentlich? Im Bauberuf möchtest du nicht zurück, weil ich bin gelernter Tief- und Hochbauer. Ausbilden tust du total gern. Wo kannst du in der zivilen Wirtschaft wirklich ausbilden und kannst dich dementsprechend auch weiterentwickeln? Und dann war der Fahrlehrerberuf auf einmal wieder aktuell, weil ich mich an meine alten Fahrlehrer erinnert habe. Und zack, war ich im VHZ in Deckendorf. Bewerbung hier an die Fahrschule Emotion damals noch geschrieben, weil damals hieß man ja noch Emotion. Habe mich mit den drei Chefs damals noch unterhalten und dann war alles glasklar und dann die Richtung auch festgelegt für die Zukunft.
Wir haben ja hier in Deutschland also einen sehr großen Fachkräftemangel beim Thema Fahrlehrer. Obwohl ja der Fahrlehrerberuf eigentlich auch super spannend ist und interessant und auch gerade für die jungen Menschen, die vielleicht zuhören, der auch finanziell sehr interessant ist. Aber was sagst du, welche Eigenschaften sollte man als Fahrlehrer mitbringen?
Ich sage immer Schüler abholen, Spaß haben, lachen, Witze reißen, auch mal über Regeln sich lustig machen. Das gehört auch dazu, dass ich mal Regeln ins Lächerliche ziehe. Weil wir ja sehr oft viele, und das müsst ihr, seht ihr ja selber, wir haben ja für viele Sachen Regeln, wo ich keine Regeln brauche. Und trotzdem haben wir welche geschrieben. Und für jeden kleinsten Indiz für irgendwas hat ein Verkehrszeichen aufgestellt. Muss man auch mal sich drüber lustig machen. Können nicht nur mal sagen, ist so. Meine Fahrschule fragt mich, warum steht da Schild da? Dann kann ich das zu 99% begründen, warum das Schild da steht. Und wenn ich es nicht begründen kann, dann kommt von mir die Standardantwort, dann lachen sie immer schon, weil es in der STVO steht. Und dann gucken sie mich schon an. Also hältst du das Schild auf für schwachsinnig, gut, sind wir uns einig. Sag ich, steht aber so in der STV, wir machen das so. In der Fahrausbildung praktisch. Es ist Spaß. Man muss Spaß haben. Hat man keinen Spaß beim Ausbilden oder ist nicht motiviert zum Ausbilden oder lässt sich sehr leicht reizen oder von der Laune des Fahrschülers anstecken? Klar, gibt's mal Fahrschulen, da läuft's gar nicht gut, da läuft's nicht wirklich rund, dann mache ich aber eins hinterher, aussteigen, 5 Minuten abschalten, Kopf freisetzen, auf den nächsten Fahrschüler vorbereiten und dann auf geht's mit selber guter Laune wieder und von vorn. Und dann läuft's auch. Ich habe eine Fahrschule, jetzt bevor es mir steht, sage ich, wie, du kannst schlechte Laune haben? Du hast doch nie schlechte Laune gehabt, wenn du bei mir warst. Nee, bei dir nie. Und wenn ich mit schlechter Laune kam, hast du genau 5 Sekunden gebraucht, dass ich wieder gelacht habe und wieder positiv eingestimmt war. Sag ich, siehst, läuft. Ein Theorieunterricht dient dazu, auch Fehler zu machen. Und Fehler von Schülern führen meistens dazu, dass wir uns über irgendwas mal lustig machen können, kurz mal Spaß haben können. Nicht auf Kosten des Schülers, das auf gar keinen Fall. Ja, aber schon in Verbindung mit dem Schüler. Und die Masse, die zieht da mit. Die Masse macht aber, stimmt, eigentlich hat er total recht, das war totaler Scheiß, was ich gerade gelabert habe. Das ergibt keinen Sinn. Und beim nächsten Mal kommt das dann nicht. Und auf einmal, es gibt Schüler, die kommen exakt das, was sie kommen müssen. 14 Unterrichte, fertig. Und es gibt Schüler, die sitzen ein 16. Mal drin, ein 18. Mal, ein 20. Mal, ein 22. Mal. Oder, hey, ich habe gerade von der Uni 2 Stunden Pause und ich weiß nicht, was ich machen soll. Shoppen gehen will ich nicht, essen gehen will ich. Ach, ich setze mich nochmal in Unterricht. Und dann sitzt du, was machst du hier? Du hast ja schon alle Unterrichte. Egal, ich höre mir das Thema jetzt nochmal an, weil ich Bock drauf habe. Und du machst es eh jedes Mal anders, dabei lernt man jedes Mal was Neues. Und zack, nimm mal wieder was mit. Das heißt, du machst das Thema nicht immer exakt gleich. Das gibt's bei mir nicht. Daran ziehe ich mich auch hoch, bin ehrlich. Das ist meine Motivation. Bestandene Führerscheinprüfung und wenn ein Schüler sagt, hey, danke, war ein cooler Unterricht. Das ist für mich die Motivation, die ich brauche. Nicht, weil ich ihn frage, wie fandst du denn, sondern weil er von sich aus kommt. Und das zeigt er halt am besten, wenn er sie nochmal reinsetzt. Weil dann ist es ja doch nicht so langweilig, wie man immer meint, dass die Unterrichte sind.
Also in dem Video kommt ja ganz stark deine Passion für diesen Beruf rüber. Daher noch die Frage, was macht dir persönlich am meisten Spaß an deinem Beruf?
Das Lehren, Leuten was beizubringen, was für die Zukunft wichtig ist. Und nicht Sachen beizubringen, da ziehe ich immer die Parallelen in die Schule rein. Und wenn ich dann so sehe, was meine Tochter früher in der Schule gelernt hat, wo ich sage, das ist so weit am Leben vorbei, das ist, hat nichts mehr mit Realität zu tun. Und bei mir ist halt was, ich darf dem was beibringen, was sie für die Zukunft brauchen. Was sie ein Leben lang nutzen können. Und wenn ich dann sage, deswegen habe ich auch eine andere Bindung zu meinen Fahrschülern, weil ich ja doch einen sehr, sehr wichtigen Lebensabschnitt, den Weg in die eigene Freiheit begleite. Das merkt man halt einfach. Ich gebe dem was, womit sie hinterher alleine bewegen dürfen. Und das finde ich halt super. Viele Fahrlehrer sind das auch so, Ausbildung beendet, Führerschein in der Tasche, ich möchte dich nicht wiedersehen. Das viele Fahrlehrer sind so, ich bin nicht so. Wie drücke ich es jetzt mal aus? Also ich habe nach über 9 Jahren, das war einer meiner ersten Führerscheine, also meine ersten Führerscheinprüfungen, die ich jemals gefahren bin, einer der ersten, nach 9 Jahren beim Mediamarkt wieder getroffen. Sie ist mir sofort um den Hals gesprungen, hat gesagt, oh, schön, dich mal wiedergesehen und wie geht's denn dir und wie läuft's denn so? Und ich gucke sie an im ersten Moment so und dann hat's bei mir im Kopf angefangen zu rattern, warte mal, das ist ja schon eine ganze Weile her. Ja, mittlerweile bin ich verheiratet und bla 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 bla. Hat mir die ganze Lebensstory seit dem Tag, wo sie den Führerschein mit mir bestanden hat, bis zu dem Tag, wo wir uns wiedergesehen haben, die ganze Story erzählt. Eine andere Fahrschülerin, da habe ich so ein bisschen die Erziehung mit übernehmen müssen, weil sie hatte so null Selbstbewusstsein, also wirklich so null null. Und die habe ich dann aufgebaut Stück für Stück, die hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Da soll ich jetzt bei der Hochzeit auftauchen. Und die schreibt mir immer noch regelmäßig, die muss ich heute auch noch anrufen. Die hat halt Geburtstag, das darf ich nicht vergessen. Aber das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay. Und dann gibt's natürlich auch die anderen dazwischen. Das sei auch mal ganz ehrlich, den bringst du zum Führerschein und sagst du, hoffentlich meldet er sich nie wieder, weil, bin ich auch ehrlich, es gibt wirklich Menschen, wo man sagt, okay, das passt für eine gewisse Zeit, so 3 Monate, 6 Monate. Und dann muss nicht mehr unbedingt sein, weil sonst rucht's irgendwann zwischen uns beiden, weil das bringt nichts, weil wir 2 verschiedene Lebensstile haben, verschiedene Einstellungen, aber die Masse mit meinen Marschallern bin ich eigentlich wirklich noch immer noch Kontakt. Für mich ist diese Motivation und alle abholen sehr wichtig und nicht ein ausgrenzen. Und deswegen gibt es für mich so gewisse Sätze, da, die mag ich nicht. Und einer davon ist, ich weiß es nicht. Ich habe es da gar nicht versucht. Da kann ich es doch nicht wissen, wenn ich es nicht versuche. Aber das sind die von der Schule so gewöhnt, das sind die so mit Druck aufgewachsen, das merke ich bei meinen Abiturienten ganz stark, ganz, ganz stark. Wenn denen ein bisschen eine Korrektur zu viel gibst, dann sind die gleich, das war's. Weil dann musst du wirklich erstmal rechts ranfahren und sag, jetzt entspann dich mal wieder, fahr dich mal wieder runter. Wir sind in einer Fahrausbildung, nicht in einer Können-Ausbildung. Man nennt das Ding Ausbildung, nicht ich kann schon Auto fahren. Ja, die Schwarzfahrer, so wie früher, die gibt's nicht mehr. Die gibt's wirklich nicht mehr. Die sind komplett ausgestorben. Viele Eltern setzen sich ganz, ganz ungern mit ihren Kindern ins Auto und bringen denen so ein bisschen das Schalten bei. Die Generation jetzt ist sowieso ganz anders da, weil die Generation jetzt ist handysüchtig. Das sage ich ganz ehrlich, da stehe ich auch zu. Handysucht in eingeschränktem Maße, aber so. Die sitzen im Auto bei den Eltern, die gucken nicht mehr zu, wie die Eltern Auto fahren. Das heißt, null Vorbildung für den Straßenverkehr. Es fehlt komplett. Wir müssen wirklich zurück, back to the roots. Wozu gibt's die 3 Pedale noch? Wieso ist das rechte Pedal dünner wie das mittlere, große Pedal? Warum ist das so? Wieso muss ich das Lenkrad so viel drehen? Das ändert sich schon ein bisschen. Aber das wird sich auch wieder irgendwann in die andere Richtung drehen. Das ist immer so wechselbart. Jetzt hast du mal wieder ein paar Jahre, da hast du die ganzen, die wirklich noch nie was mit Auto von zu tun. Und dann kommt wieder die Jahre, wo ein lauter Schwarzfahrer im Auto sitzt. Und das sag ich immer liebevoll, Schwarzfahrer. Weil es ist einfach irgendwo auf dem Platz mal anfahren, anhalten, bremsen, lenken, gut mit Mama und Papa Spaß gehabt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Also bei mir zu Hause war es natürlich ganz einfach. Wenn man in der Familie der Firma Feigl aufwächst, dann hat man natürlich immer ein Auto zu Hause mit Doppelbedienung. Und das war dann eher manchmal blöd, wenn man dann geübt hat vor der Fahrstunde und mein Vater dann noch eingreifen konnte. Ja? Das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, ist ja auch gut, dass es heute so nicht mehr funktioniert. So, was würdest du denn an der Fahrschulausbildung verbessern oder würdest gerne eine Weiterentwicklung sehen? In welchem Bereich?
Wünschenswert wären gewisse Theoriestunden online. Geht. Gewisse Themen kann man online machen. Ja, da sag ich zum Beispiel, ich muss keinen Schüler im Unterricht quälen mit Alkohol und Drogen. Da kann er sich auch ein Lehrvideo anschauen, einen Online-Unterricht machen mit dem Fragenkatalog hinterher. Braucht er nicht. Die Rechtsgrundlagen braucht er nicht im Unterricht sitzen. Wenn man sowas zum Beispiel online machen könnte, den Schüler damit mehr Freiraum gibt, weil er kann sich dann nachts um 11 mal hinsetzen, wenn er zum Beispiel aus der Uni rauskommt oder morgens um 8, wenn er Zeit hat und kann die Unterrichte wegarbeiten. Wichtige Unterrichte dürfen niemals online sein. Thema 5 zum Beispiel ist für mich so ein ganz wichtiger Unterricht. Den online zu machen wäre eigentlich schlecht, weil wir wissen nicht, ob die Schüler das verstehen, wovon wir dann reden. Wir haben es ja ausprobiert mit den Online-Unterrichten, die sind sogar ganz gut angekommen während Corona. Wir waren ja eine von wenigen Fahrschulen, die eine deutschlandweit dann auch Online-Unterricht anbieten durften für unsere Fahrschüler. War schon interessantes Klientel, was man dann so erlebt hat im Online-Unterricht. Das war schon interessant. Das wäre so ein Punkt, den würde ich gerne ändern. Ob er irgendwann mal so kommt, weil gesprochen wird schon drüber, werden wir sehen. Praktische Ausbildung. Da will ich eigentlich so gut wie gar nichts ändern, bis auf, dass man gewisse Teile oder so Simulatorenstunden zum Beispiel als aktive Fahrschule anerkennen würde. Weil die Simulatoren sind schon gut. Die, die wir jetzt haben, sind richtig gut und die, die ab Ende des Monats kommen, sind nochmal eine Nummer besser. Weil wir kriegen, und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir kriegen ja Passau eingespielt in unsere Simulatoren. Das haben wir ja aufgenommen, das geht ja wirklich da rein. Ja, und dann könnt ihr ja wirklich am Simulator in Passau fahren üben lernen. Das ist genial. Die Fahrausbildung, wenn man es nüchtern betrachtet, wird ja von Jahr zu Jahr teurer. Nicht, weil die Fahrschulen teurer werden wollen, sondern weil wir müssen. Weil die Unkosten immer höher werden, die Fahrzeuge werden teurer. Ja, und irgendwann wird so ein Führerschein sehr, sehr teuer. Und da muss ich doch, und das macht unser Chef sehr, sehr gut, also da muss ich Andi echt die Stange halten, er versucht den Preis wieder runterzubringen, indem er halt dafür sorgt, dass die Schüler haben, Möglichkeiten haben, sich vorzubilden, bevor sie im echten Auto sitzen. Und das ist ja auch für den Straßenverkehr besser. Wenn ich jetzt sagen würde, bevor du die erste Fahrstunde kriegst, muss Pflicht sein, 5 Stunden im Simulator. Gas geben, bremsen, abbiegen, lenken, blinken, schauen. Und dann gehen wir erst auf die Straße raus. Das macht doch für den anderen Autofahrer das Leben auch leichter, als wenn ich einen direkt Unterricht Auto. Er hat Gefühl in den Füßen. Er weiß, wie es läuft. Das ist ein Traum. Eigentlich. Und jetzt hoffe ich, dass sich das irgendwann durchsetzt in der Fahrschulausbildung, dass es sogar Gesetz wird, dass wir den offiziellen die Ausbildung integrieren, offiziell laut Vorschrift hernehmen dürfen und offiziell laut Vorschrift auch diese Stunden schreiben dürfen als Stunden. Als Fahrstunden. Das wäre halt ideal.
Ja, sehr spannend. Ihr seid ja hier eine sehr innovative Fahrschule. Wie siehst du denn die Zukunft der Fahrschulausbildung?
Sie wird digitaler werden. Und das ist gut. Sie wird digitaler, sie wird durchschaubarer und sie wird nachvollziehbarer auch für die Erziehungsberechtigten sein. Und das finde ich super. Weil das habe ich zum Beispiel früher gar nicht oder in meiner Anfangszeit war es halt für mich immer schwierig, den Eltern zu erklären, warum jetzt der eine Sohn mehr Fahrschulen braucht wie der andere. Deswegen habe ich es mir ganz einfach gemacht. Ich habe die Eltern ins Auto reingeholt. Ich habe gesagt, fahrt mit, guckt es euch an. Dann habt ihr ein Live-Bild, ihr habt ein Realbild, ihr habt den Unterschied zwischen den zwei Kindern. Und jetzt ist halt der Schöne, jetzt brauchen die Eltern nicht mehr unbedingt einsteigen und Freizeit opfern. Jetzt mit dem, was wir haben, können die Eltern sich das daheim anschauen. Mit den Kindern zusammen. Und damit wird die ganze Ausbildung gläserner, nachvollziehbar und redundanter für die Eltern, für die Erziehungsberechtigten und für uns als Fahrlehrer. Wenn ich jetzt einen Fahrschüler abgeben muss, weil ich krankheitsbedingt ausfall, weiß der andere Fahrlehrer eigentlich nicht, was ich mit ihm gemacht habe. Der kennt zwar die ADK und die ADK sieht er, das ist die Ausbildungsdiagrammkarte, aber er weiß nicht, wo waren wir schon, was haben wir schon gemacht, was haben wir intensiv geübt, was beherrscht er schon, was beherrscht er noch gar nicht. Mit dem ganzen Zeug zusammen, also mit dem, was wir alles haben, die App in Verbindung mit Simulatoren, in Verbindung mit dem, wie wir kommunizieren miteinander, hat der andere Fahrlehrer sofort ein komplettes Bild von dem Fahrschüler. Und der weiß sofort, was los ist. Das heißt, die Ausbildung wird nicht wieder ein Stück zurückgeschraubt, sondern sie bleibt genau da, wo sie ist und geht genau da weiter. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Es wird irgendwann medialer werden. Wir werden irgendwann weggehen von dem ganzen analogen Zeug. Es muss jetzt sogar so sein, weil wenn ich mir die jetzigen Generationen anschaue, die wachsen nur noch medial auf. Was will ich denn mit dem Blatt Papier? Die gucken nicht an, wenn du den Kugelschreiber in die Hand drückst. Die packen, das habt ihr vorhin selber gesehen, bei mir im Unterricht mittlerweile Tablets aus zum Mitschreiben. Da wird nicht mehr der Block ausgepackt und der Kugelschreiber, nein, da liegen die Tablets auf dem Tisch. Das ist wie in der Schule. Also weg von dem Punkt 1979, herzlich willkommen im Jahr 2024. Diese Kombination ist eigentlich klar, wird es immer Neider geben, es wird immer Leute geben, die sagen, ah, so ein Schmarrn. Es wird auch immer Eltern geben, die sagen, hey, Simulator brauchen wir nicht, mein Sohn kann eh alles. Und zwar einmal erklärt und er kann's. Nein. Kann er nicht. Aber die Kinder kriegen wir meistens damit. Wenn ich den Kindern sauber erkläre, warum sie das machen sollen, und mal zeige an Beispielen, deswegen habe ich einen Schülerzugang und einen Lehrerzugang, weil ich habe dann für mich selber mal Forschungen aufgenommen, die ich dann den Eltern und den Kindern zeigen kann, wie funktioniert dieses App eigentlich, was sehen die eigentlich, wie können die damit arbeiten, wie können sie es umsetzen. Und wir sehen ja alle, ob er sich das angeschaut hat, ob er das App nutzt oder nicht. Und das ist halt auch wieder Aufgabe des Fahrlehrers. Das heißt, der Fahrlehrer ist ja nicht nur das Job, ihm das Auto von beizubringen, sondern es ihm zu helfen, dass er schneller günstiger zum Führerschein kommt und nicht, oh, noch eine Doppelstunde. Dann fahren wir nochmal 2. Ach komm, noch 4. Ach komm, nochmal 10 bis zur Prüfung. Ja, dann reden wir irgendwann von 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro für einen B-Führerschein. Das ist fei. Dafür kaufe ich ein Auto. Und genau das ist das, wo ich sage, wir müssen die Jugend da abholen, wo sie ist. Und die Jugend ist medialer. Deswegen habe ich damals zum Beispiel auch unserem Andi vorgeschlagen, wir müssen mal weg von Facebook. Facebook ist bei der Jugend nicht mehr beliebt. Das ist raus. Facebook haben sie nur notdürftigerweise, weil sie Insta haben. Du erreichst alle aktuellen hier im Passau lebenden Mitmenschen definitiv über Insta und über TikTok. Das sind die zwei Medien, die zurzeit am meisten greifen. Und das merkt man ja. Und das ist die Jugend. Viele Argumente im Theorieunterricht kommen aus TikTok. Ich kenne die Videos, ich kenne sie alle. Ich kenne auch die Fahrlehrer, die online sind, alle.
Super. Also bei unserer neuen Geschäftseinheit, bei unserer neuen Business Unit Simply, integrieren wir ja auch unter anderem die Technologie von Yak. Ja? Und ihr nutzt dieses System ja schon. Kannst du uns hierzu ein bisschen mehr erzählen, wie es funktioniert und wie ihr es nutzt?
Wir haben es relativ simpel. Wir haben ja Autos. An den Autos sind außen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kameras. Eine geht nach hinten, jeweils zwei zu den Seiten und drei gehen nach vorne. Wenn wir auch Fahrstunde fahren, muss ich die Fahrstunde auf meinem Handy starten mit dem Fahrschüler. Im Fahrzeug selber gibt es keine Aufnahmegeräte, weil das war für mich wichtig, weil ich möchte gerne mit meinem Fahrschüler reden, wie mir der Mund gewachsen ist. Und nicht dann auf einmal aufpassen, wenn ich das sage, schwierig. Nein, ich rede mit meinem Fahrschüler so, wie es will, deswegen habe ich gesagt, im Auto nichts. Jetzt fahren wir mit ihm, er macht zum Beispiel einen Fehler. Und jetzt kommt es auf an, was er für einen Fehler macht. Wenn nimmt er jetzt zum Beispiel, übersieht er mein rechts vor links, wird es bei mir immer ein 20-Sekunden-Video geben. Damit er das Anfahren auf das rechts vor links nochmal sieht, warum er es übersehen hat und dass er sich auch wirklich in Ruhe daheim anschauen kann. Das heißt, der Schüler sieht abends seine Strecke und er kann sich zu gewissen Fehlern, die er macht während der Fahrstunde, Videos anschauen. Zu anderen Fehlern zum Beispiel, wie zum Beispiel Blickschulungsfehler. Ein Blickschulungsfehler ist zum Beispiel Schulterblick vergessen, wie zum Beispiel keine Spiegelbeobachtung oder ein Fahrzeug im toten Winkel übersehen. Das sieht er nicht. Er kann auf dem Video ja nicht sehen, dass er den Kopf nicht gedreht hat. Das fehlt ihm komplett. Und da mache ich zum Beispiel keine Videos, da gibt es bloß hier, hey du, da hast du falsch geschaut. Das sind 9 Button auf dem Display. Und mit diesen 9 Button jongliere ich. Und dann gibt es einen 10. Button, der nennt sich Bookmark. Ein Bookmark ist zum Beispiel so ein Ding, das nutze ich jetzt. Ich nutze es so für positive Sachen, Situationen, die ja besonders gut gelöst haben, weil wenn ich immer nur negativ arbeite, das ist schlecht. Ich muss auch mal positiv haben. Also positiv in der Situation besonders gut gelöst habe, wo ich sage, das wäre jetzt für eine Prüfung ideal super gewesen, da bin ich richtig stolz drauf. Dann darf ich das meistens gar nicht so während der Fahrstunde sagen, weil meistens kriegen sie dann so ein Hoheitsgefühl und dann bauen sie richtig Fehler. Und ich nutze das Bookmark so und guck dir die Verkehrssituation nochmal an, weil die war ein bisschen komplex, kompliziert. Und es sind 360-Grad-Videos. Und das ist halt das richtig Schöne. Ich kann mir wirklich komplett rundum alles anschauen, 360-Grad Rundumsicht. Ich sehe den Fußgänger plötzlich, den ich beim Schulterblick zum Beispiel während der Fahrt nicht gesehen habe. Den kann ich auf einmal sehen. Und das jetzt in Verbindung mit den Yak-Simulatoren, die wir drüben stehen haben, in Verbindung mit dem System, kann ich mir auch hinterher seine Simulationsstunden anschauen. Also wenn er am Simulator sitzt und dort Fehler macht, sehe ich diese in der App. Also ich kann mir die angucken. Das heißt, ich sehe zwar kein Video, aber ich sehe zum Beispiel Blickschulung. Als Beispiel jetzt mal 54 Blickschulungsfehler bei einer freien Fahrt durch Berlin. Dann sage ich, okay, Blickschulung muss intensiver trainiert werden. Also ich kann aus diesem, wie er am Simulator trainiert, kann ich rausziehen, was ich in der Fahrausbildung ein bisschen intensiver machen muss, mit dem er das versteht. Und das ist immer, das finde ich halt super. Weil damit kann ich auch kombinieren die digitalen Medien. Lern-App zum Beispiel ist auch so ein Ding. Früher war es so, der Fahrlehrer musste sich darauf verlassen, dass der Schüler daheim lernt. Hast du nicht gelernt, bist durchgefallen? Der Lehrer wusste es nicht. Jetzt sehe ich, wie der Schüler lernt. Ich sehe seine letzten Prüfungen, wenn ich das möchte. Ich sehe seinen Lernstand und wie weit er ist in der Ausbildung.
Ja, hochspannend. Vielen Dank dafür. Wie stehst du denn zum Einsatz von Fahrschulsimulatoren als Teil der Fahrschulausbildung? Gerade in der ganzen Industrie gibt es hier doch sehr viele unterschiedliche Meinungen, wie der Nutzen von den Simulatoren ist.
Ich habe so ein Extrembeispiel. Ich habe ein Extrembeispiel, was ich immer ganz gerne als Argument hernehme. Es war letztes Jahr, vor 5 Jahren eine Fahrschülerin, die macht jetzt gerade einen Doktortitel fertig. Also wirklich hochintelligente junge Dame. Die habe ich in den Vogelsimulator gesetzt. Sag ich, du, bevor du mir ins Auto einsteckst, ich kann keinen Fahrschüler zu zwingen, würde ich dir empfehlen, du fährst mit 3 Doppelstunden an dem Ding. Du machst die Grundtechniken. Wie schaue ich, wie lenke ich, wie bremse ich, wie schalte ich? So, das hat sie gemacht. Die hat das auch nicht als Spielzeug betrachtet oder als Hobby, sondern es wirklich als Fahrausbildung aktiv und hat wirklich aktiv geübt. Die saß mit 3 Doppelstunden an diesem Gerät. Danach habe ich sie ins Auto gesetzt und am ZOB, da gab es das Brillenhaus Rother, das ist ein sehr enger Parkplatz mit einer sehr engen Ausfahrt, ab der ersten Fahrstunde. Ist mir da alleine raus, sauber rechts abgebogen, sauber die Neuburger Straße hoch, sauber rechts. Erste 30er-Zone angesteuert in der ersten Fahrschule, direkt eine 30er-Zone. Das macht man normalerweise nicht. Man bleibt auf großen, breiten Straßen. Direkt 30er-Zone rein, erste rechts für links, zack, bremst du sauber an, fährt sauber. Kommen wir zu ihr nach Hause, sind wir 2-3 Stunden gefahren im realen Straßenverkehr, das heißt proppe 3 Doppelstunden. Und dann kommt die Mama mit so raus und ich guck zu ihr so, Mädel. So, jetzt haben wir 3 Übungsfahrstunden, jetzt weißt du, wie man parkt, jetzt wie man fährt. Jetzt machen wir die Sonderfahrten. Und wenn wir die Sonderfahrt fertig haben, dann fahren wir einen Führer, machen wir die praktische Prüfung. Konnte immer, dürft ihr das überhaupt so wenig Übungsfahrstunden? Ja, dürfen wir. Sei Übungsfahrstunden ist nicht festgelegt, wie viele sie braucht. Sie hat sich bemüht, dass sie die Übungsfahrstunden niedrig hält. Sie hat den Simulator ernst genommen. Der Erfolg ist da. Haben wir noch zum Schluss gebraucht. 10 Fahrstunden plus Sonderfahrten, fertig. Führerscheinprüfung bestanden. Erster Anlauf. Mein erster C1-Fahrschüler war ein elendiger Truck-Simulator-Fahrer daheim. Mit Lenkrad, mit Schaltung, allem drum dran. Erzählt er mir ganz stolz, was er alles kann auf dem Simulator, bla bla. Sag ich, und weißt du was, jetzt gucken wir, ob du es auch real kannst. C1-Fahrzeug genommen, sag ich, stell dich da hin, ich will da rückwärts um die Ecke. Der hat das Ding sauber rumgeschoben. Ich habe nichts erklären müssen. Der ist einfach losgefahren, der hat das Ding schön langsam und schön gemütlich um die Kurve buxiert, im perfekten Winkel. Der stand perfekt mit 30 cm Seitenabstand zur Bordsteinkante, obwohl er Meter hat. Was willst du noch machen als Fahrlehrer? Setz dich rein, fährst weiter mit dem.
Ja. So, jetzt aber nochmal back to basics. Was gehört für dich zur Grundausstattung eines Fahrschulfahrzeugs?
Für mich persönlich gehört für mich Doppelpedalbedienung, zusätzliche Außenspiegel, ein zweiter Innenspiegel, eine vernünftige Anzeige in der Mitte vom Auto, damit ich sehe, wie schnell mein Fahrschüler fährt, weil sonst müsste ich die ganze Zeit immer fast beim Fahrschüler auf der Schulter sitzen, um im Tacho zu sehen, wie schnell er fährt. Und für mich halt klar auch ersichtlich, dass ich halt sehe, was macht mein Fahrschüler drüben eigentlich. Das ist ein Ziel bei mir so schön, der Zusatzspiegel, der vorne drin ist, die zwei Außenspiegel, der Innenspiegel, die sind nicht zum Überwachen, nur da, weil ich immer sehe, was er los ist, sondern auch für mich die Sicherheit, weil als Fahrlehrer möchte ich auch Sicherheit haben, dass ich den Verkehr komplett einsehen kann. Und da müssen die Außenspiegel zum Beispiel eine gescheite Größe haben. Das ist für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und das sieht man auch ganz krass im Unterschied zwischen normalen Auto und unserem Auto. Wir haben viel mehr Spiegel drin. Ja, und wenn man bei uns einsteigt, dann sieht man die Doppelpedalbedienung und man sieht die ganze Innenspiegel und die Außenspiegel, zusätzlich, man weiß sofort, man sitzt im Fahrschulauto. So trenne ich das privat nämlich auch. Steige ich in das Auto ein, gucke ich auf den Außenspiegel, ist auf dem Außenspiegel ein Spiegel oben drauf, bin ich auf der Arbeit, ist auf dem Außenspiegel kein Spiegel oben drauf, du in meiner Freizeit unterwegs und meine Frau fährt.
So, jetzt will ich aber mal von einem Fachmann hören. Wie viele Gedanken machst du dir noch über die Pedale auf deiner Seite? Ist das bei dir schon im Fleisch und Blut übergegangen oder musst du da noch nachdenken?
Ich muss mich mit der Pedalerie beschäftigen. Und ob das jetzt Feige ist oder eine andere. Wie gesagt, jetzt Fahrlehrer guckt ja nicht runter, wer ist denn da drin? Oder welche Pedalerie habe ich da unten? Ja. Ich muss einfach mit der Pedalerie klarkommen, die mein Chef mir zur Verfügung stellt. Und bei unserem Chef ist halt so, er geht nicht auf das Billige, so ist er, nimmt was Vernünftiges und wir Fahrlehrer haben uns zur Ruhe. Weil es wäre das Schlimmste für eine Fahrschule, wenn ein Fahrschulauto ausfällt. Ja, weil mich ist immer wichtig, funktionieren muss es. Und wenn ich von einer Firma überzeugt bin, und da bringe ich mal ganz gerne ein anderes Beispiel, ich bin tierischer Apple-Fan. Warum? Der Apple-Kosmos. Und das finde ich halt das Geniale, weil ich arbeite mit einem Gerät und habe es auf allen Geräten. Trotzdem bin ich aber auch mit einem Android-Gerät unterwegs. Ich bin auch mit einem Windows-PC unterwegs. Also jetzt drüben, meine Kollegen arbeiten jetzt mit meinem Windows-Tablet. Warum? Weil ich mich die ganze Sache interessiert. Ich bin so ein Technik-Nerd, sag ich jetzt mal liebevoll dazu. Ich muss immer so ein bisschen aktuell bleiben. Und beim Auto ist für mich dasselbe. Und das ist halt für mich das Wichtige. Und die Pedalerie unten, jetzt haben wir Feige drin. Ja, da hat der Chef das entschieden mit Absicht, dass wir diese Pedalen da reinnehmen, weil das Auto in Verbindung mit den Pedalen am besten funktioniert. Gut. Und für mich ist wichtig, es muss funktionieren. Wenn ich drauf trete, muss dieses Auto bremsen. Wenn ich Gas gebe, muss dieses Auto beschleunigen.
Danke für den Input. Ja, wir sind ja hier bei den Feigl Mobility Stories. Daher natürlich auch für dich die Frage, was bedeutet Mobilität für dich?
Ich habe Familie. Meine Tochter ist nicht mehr bei uns hier in Passau. Die ist in Regenstaufen drüben. Die macht dort eine Ausbildung. Wenn da irgendwas ist, muss ich schnell rüber. Schnell rüber heißt nicht, ich habe jetzt Zeit, mir ein Zugticket zu suchen, ein Busticket zu suchen, einen Kumpel anzurufen, zu sagen, hey komm, fahr mich mal bitte darüber. Da bin ich nicht der ruhige Typ, wenn meiner Tochter irgendwas ist. Ich muss sofort los. Und zwar rede ich von sofort jetzt. Ja, also nicht erst in 5 Minuten oder 10 Minuten. Richtig interessant für mich wurde Mobilität eigentlich ab dem Moment, wo ich dann wirklich in Eckernförde stationiert war, Seefahrende Einheit. Ich will zu meiner Freundin nach Hause. Und wenn du eine Seefahrende Einheit bist, kannst du nicht immer sagen, hey, ich habe Freitag wirklich definitiv um 12 Schluss. Es kann auch mal sein, dass es um 3 wurde. Und dann bringt das mit Deutschen Bahn dann nicht mehr wirklich was. Und dann wurde es für mich schwierig, weil in Passau geht's. Wenn ich in Passau wohne und ich will mal in die Stadt rein, dann nehme ich mir einen Bus und fahre rein. Geht. Von mir da, wo ich wohne, zu Fuß in die Stadt rein, auch kein Thema, brauche eine Stunde ungefähr. Das sind 7 Kilometer ungefähr, zu Fuß geht, läufst du gemütlich rein, läufst gemütlich nach Hause. Ist möglich, das ist auch mobil sein. Fahrrad habe ich daheim stehen, mittlerweile im Pedelec. mit Corona, das ist für mich auch so eine Option zur Bewegung. Hobby ist dann halt Motorradfahren. Ja, also für mich ist Mobilität schon wichtig. Wie ich mich bewegen kann, ist mir persönlich relativ egal. Bei mir kommt es auf die Strecke an und dann entscheide ich das jeweilige Kraftfahrzeug dazu, was ich brauche. Oder die anderen, die ich hernehmen kann. Fahrrad zum Beispiel. Fahrrad ist immer noch so eine Option, was bei mir immer bleiben wird.
So, wunderbar. Vielen Dank, Christian. Wieder ein spannender Podcast. Luigi, du warst ja bei den Filmarbeiten dabei. Wie waren für dich die Eindrücke, hier bei Christian einen Tag dabei zu sein?
Es war Wahnsinn. Also, es war schon eine Weile her, seit ich meinen Führerschein gemacht habe. Also, ich bin mittlerweile 33. Aber ich habe Christian und Andreas, der Geschäftsleiter, gesagt, hey, ich würde den Führerschein nochmal machen bei euch. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, es hat so Spaß gemacht, einfach im Unterricht, auch der Theorie, auch der Praxis, einfach da zu sitzen. Und
interessant, ich weiß ja, du hast ja, als du nach Deutschland gekommen bist, dann hier auch in Deutschland natürlich nochmal unseren Führerschein gemacht, ganz klar. Wo, in welchem Land hast du deinen ersten Führerschein gemacht?
Also, ich hatte meinen Führerschein in Spanien, in USA und in Venezuela. Ich habe 3 Führerscheine gemacht.
Plus den deutschen.
Plus den deutschen. Und dann bin ich hier nach Deutschland gekommen mit einem spanischen Führerschein, weil ich habe vorher in Spanien gelebt. Und ich hatte meinen amerikanischen Führerschein von einem deutschen Führerschein umgetauscht. Und dann, ja, es gibt kein Bürokratie hier. Die haben gesagt, ja, das
geht doch nicht in Deutschland.
Das geht nicht. Sie brauchen einen deutschen Führerschein und sie müssen den Führerschein nochmal machen.
Aber du hast ja jetzt einen riesen Vorteil. Also du hast 4 verschiedene Führerscheine. Ja, damit kann ich wirklich nicht mithalten. Ich habe, glaube ich, nur in 4 verschiedenen Ländern ein Speeding-Ticket gekriegt fürs zu schnell fahren. Aber wenn ich 4 Führerscheine hätte, würde ich auch entspannter fahren. Ich kann immer wieder einen abgeben. Aber das ist natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Und da ist ja die Fahrschule auch dazu da, dass sowas nicht passiert. Dann interessiert mich jetzt aber schon nochmal, was war denn dein erstes Fahrzeug?
Ja, als Italiener muss ich zum Fiat gehen. Also mein erstes Auto war ein Fiat Punto.
Dann sind wir hier ja super stereotypisch unterwegs. Der Italiener hat als erstes ein Fiat gehabt, der Deutsche als erstes ein Volkswagen. Es ist ja super. Jetzt haben wir da wirklich die ganzen Stereotypen bedient.
Und Christian mit seinem Opel. Also
ja, ja, bleibt dann doch am Anfang so eine gewisse Loyalität zum Geburtsland da.
Aber bei uns gab es keine Simulator zum Beispiel. Also unser Simulator war Need for Speed in der Computer. Also es war ein Spiel.
Ja, das kenne ich auch, wenn ich noch einen Ticken älter bin wie du, aber ich glaube, sowas war es bei uns ähnlich. So, wie sieht denn jetzt der Ausblick aus fürs Jahr 25? Also ist natürlich jetzt viel, viel passiert bei Feigl. Simply kommt im Januar auf den Markt, wo wir eben, ja, glaube ich, auch viele Wünsche von Christian bedienen. Ja, was können wir denn von den Mobility-Stories erwarten?
Es wird ein sehr spannendes Jahr. Also die Mobility-Stories werden in alle möglichen Richtungen gehen. Also wir müssen noch die Mobility-Story von Roman machen. Das haben wir versprochen, unser Community. Aber wir haben auch Reini als ehemaliger olympischer Sport oder Sportler, ja. Dann wollen wir auch in den Simply-Bereich auch tiefer reingehen und zeigen, was die Vorteile von unserer Business Unit sind, mit den Fahrlehrern auch in Verbindung natürlich. Und ich meine, wir müssen nicht vergessen, auch die Leute in Feigl. Also ich möchte auch die Perspektive von unseren Leuten zeigen, weil die sind auch ein Teil von der Mobilität.
Also ich sehe schon, du hast viel vor, viel geplant. Ich erinnere dich nochmal dran, ein Jahr hat 12 Monate und wir werden sehen, was wir alles umsetzen können. Aber ich freue mich riesig drauf. Luigi, vielen Dank für die Arbeit und für den ganzen Input, der hier in dieser Mobility-Story steckt. An unsere Zuhörer kann ich nur sagen, schaut euch das Video an. Es ist wirklich lohnenswert und macht sehr viel Freude und Spaß. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst.
Ich bedanke mich auch bei dir. Es macht viel Spaß. Also es macht einfach Spaß, das zu machen.
Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.